Willkommen zu The Capital Call, ein Podcast der Kanzlei WIPOC rund um das Thema Fonds. Ich bin Dana.
Und ich bin Nico. In diesem Podcast diskutieren wir aktuelle Themen aus der VC- und PE-Branche, vom Fundraising bis zum Exit.
Wir sprechen mit Brancheninsidern, analysieren Trends und suchen nach Insights für Investoren und Fondsmanager. Und damit möchten wir auch direkt einsteigen. In unserer ersten Folge beleuchten wir die Herausforderungen, denen sich Fondsmanager von PE-Fonds in Deutschland derzeit stellen müssen. Wir haben heute zwei Gäste bei uns, Helda Schnittger und Andreas Kortendick.
Helda ist Gründungspartner von WIPOC in Berlin, hat zuvor auch schon SMP gegründet und war davor Partner bei FGS. Sein Tätigkeitsschwerpunkt liegt in der Fondsstrukturierung mit einem Fokus auf PE- und VC-Fonds. Neben seiner Tätigkeit bei WIPOC ist Helda noch Gastdozent an der Bundesfinanzakademie und veröffentlicht regelmäßig zu Fragen des internationalen Steuerrechts. Und vielleicht noch eine kurze persönliche Anekdote zu Helda, die mir nicht von Helda direkt, sondern von dritter Seite zugetragen wurde. Helda hat mal Urlaub in der kanadischen Wildnis gemacht und ist dabei wohl auch einem Grizzlybären begegnet. Und auf meine Frage, wie die Begegnung ablief, habe ich dann erfahren, dass der Bär jetzt einen sehr erfolgreichen VC-Fonds verwaltet. Also Helda, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, ja, das war echt genau so, wie du sagst, ja.
Und Helda, vielleicht nochmal ganz kurz zu dir persönlich. Die Frage, wie du eigentlich zu dem Gebiet Fonds gekommen bist. Gab es auch mal einen Helda Schnittger ohne Fonds?
Ja, absolut. Das ist ein totaler Zufall gewesen. Ich habe nach meinem Referendariat zunächst mit einer Baurechtskanzlei gearbeitet, die aber weitestgehend erfolglos war und bin dann nach meinem ersten Jahr dort dann zu Pöllert & Partner gekommen. Und bei Pöllert & Partner habe ich Andreas Rudin, den Papst der Fondsstrukturierung, kennengelernt und Amos Veit, Uwe Behrens. Und da ist so ein bisschen das Interesse an diesem Feld gewachsen.
Prima. Schön, dass du da bist, Helda.
Schön, dass ich hier sein kann.
Andreas ist ebenfalls Gründungspartner von WIPOC in Köln und vor WIPOC war auch er bei FGS tätig. Er berät im Bereich Fund mit dem Schwerpunkt Fund Taxation und leitet das personalstärkste Team der Kanzlei. Neben seiner Beratertätigkeit ist Andreas unter anderem Dozent in zwei Masterstudiengängen zu Steuern und M&A an der Uni Münster und Gastdozent an der Bundesfinanzakademie. Wenn er nicht gerade einen Steuerkommentar in der Hand hat, dann auf jeden Fall einen Tennisschläger. Andreas, welche Liebe war zuerst da? Die Liebe zum Steuerrecht oder zum Tennis?
Eindeutig natürlich das Steuerrecht. Damit bin ich groß geworden, damals in der Finanzverwaltung gestartet. Da war es um mich geschehen. Ja, ich bin eher so der Spätzünder, wenn es ums Tennis geht. Aber es macht Spaß. Ich bin nicht talentiert, aber immer voll dabei.
Ja. Sehr schön. Danke, dass du hier bist. Und bei dem langen Weg, den ihr beide schon gemeinsam geht, erwarten wir für heute natürlich, dass ihr gegenseitig blind eure Sätze ergänzen könnt.
Okay, und damit wollen wir auch inhaltlich direkt einsteigen. Und Helda, vielleicht erstmal die Frage an dich. Wenn du den Zustand des deutschen PE-Marktes heute in einem Wort beschreiben müsstest, welches Wort würdest du wählen und warum?
Ich glaube, das geht nur in zwei Worten. Und die sind verbunden durch ein kaufmännisches Und, reif und herausfordernd.
Reif und herausfordernd, okay. Warum?
Na, also der deutsche PE-Markt, die deutsche PE-Industrie ist schon eine gereifte Industrie mit einem hohen Grad an Sophistication, an Spezialisierung, an Sektorenfokus. Das ist ein Markt, der auch highly competitive ist, natürlich auch graduell unterschiedlich. Wenn man vom Large Cap runter bis auf Small Cap geht, hat man da eigentlich auf jeder Stufe doch inzwischen recht große Herausforderungen im Wettbewerb miteinander. Und das ist sicher ein Wettbewerb um Talente, ist aber vor allen Dingen ein Wettbewerb um die guten Assets. Und einfach nur darauf zu warten, dass die Investmentbank einem ein gutes Target vorbeischickt. Also die Zeiten sind, glaube ich, lange vorbei. Der stark angestiegene Spezialisierungsgrad führt einfach auch dazu, dass die echten Spezialisten die Dinge vor den Investmentbanken sehen. Und ja, dann bleibt halt eben nur für die Schlechteren dann Schlechtes über.
Also ich versuche es in einem Wort, disruptiv. Ja, also es passiert ja gerade sehr, sehr viel in der Welt und politischen Landschaft, kommen wir vielleicht auch gleich nochmal dazu. Aber vor allem sind auch unsere Fonds gefordert, richtige Investments zu tätigen, auch einfach ein Motor der Wirtschaft zu sein. Also wir werden mehr denn je auf Innovation angewiesen sein. Das sehen wir in unterschiedlichsten Bereichen. Das gilt in besonderem Maße auch für Deutschland, weil wir haben weiterhin kluge Köpfe hier. Wir sind ein sehr, sehr starkes Land mit einer großen Wirtschaftspower. Wir dürfen nur unseren Vorteil, den wir hier und da noch haben, nicht verlieren. Und wir sehen auch global natürlich, spannende Märkte, die sich auftun, nicht nur im Defense-Tech-Bereich, in vielen anderen Bereichen auch. Da wird jetzt viel Innovationskraft und natürlich auch Kapital erforderlich sein, um diesen Weg weiterzugehen, um Trends zu antizipieren. Was du, Helder, ja gerade auch schon gesagt hattest, geht mehr darum, einfach auch die Trends von morgen zu kennen, ja, oder was da passieren kann. Und auch im Health-Tech-Bereich und so weiter, es passieren einfach auch coole Sachen. Das vergisst man manchmal. Aber wir müssen uns auch wirklich auf den Lenker legen, wenn wir weiter vorne mitspielen wollen.
Ja, ganz passend zu dem geflügelten Wort im M&A-Markt, transact to transform.
Also da ja, das ist die Rolle von Private Equity eigentlich immer schon gewesen, eben in Transformationsprozessen eben zu helfen. Da ist in solchen Phasen immer viel Geld erforderlich, aber es ist eben auch sehr viel unternehmerisches Verständnis erforderlich. Und ich denke, das, was wir jetzt gerade vor uns haben mit den beiden, wenn es dann so kommt, großen Finanzpaketen, da haben wir auf der einen Seite natürlich einfach viel Transformation vor uns, was unsere Aufrüstung angeht oder überhaupt Ertüchtigung. Da haben wir gerade die Jeanette Fürstenberg, Moritz Schulerig und andere ein schönes Papierchen vorgelegt, in dem unter anderem eben auch hervorgehoben wird, da nicht nur auf Panzer und Haubitzen zu setzen, sondern eben gerade auch auf Technologie. Und diese Technologie, die wird irgendwo herkommen, die wird identifiziert werden müssen, die wird bewertet werden müssen, die wird entwickelt werden müssen. Und das sind Themen, in denen natürlich PE, auch VC, eine sehr, sehr große Rolle spielen werden. Und das andere Feld der Infrastruktur ist ein ähnliches Thema. Auch da, wenn man das alles, sag ich mal, dem Wirtschaftsministerium überlassen wollen würde, dann wird wahrscheinlich relativ viel Geld am Ende versickern. Ja, meine Hoffnung ist, dass wir da ähnlich, wie wir das im VC-Bereich auch haben, wir ein Verständnis dafür gewinnen, wem geben wir dieses Geld, damit es der dann klug ausgibt und wie schaffen wir es, mit diesem Geld auch privates Geld zu hebeln, sodass aus 500 Milliarden für die Infrastruktur vielleicht 1 Billion werden. Also das sind Themen, bei denen PE-VC-Manager eben helfen können.
Man muss ja auch sehen, dass der typische Fondsmanager ja eher chancenorientiert ist. Ja, also auch wenn ich jetzt wie Turnaround-Situationen habe oder so, auch übrigens im Mittelstand gibt es wahnsinnig viele Unternehmen, auch an sich gute Unternehmen, die aber Transformationsthemen haben, also um das Geschäftsmodell zu adaptieren auf neue Anforderungen oder einfach banale, also halbwegs banale Digitalisierungsthemen und so weiter. Das sind ja alles Situationen, wo auch mehr PE-Fonds rein investieren, also auch gerade in mittelständische Unternehmen oder da eben sozusagen das nötige Kapital für die nächsten Schritte und die Ausrichtung nach vorne zu finanzieren. Also das sind genau die Situationen, wo wir jetzt eben dieses Kapital auch brauchen und wo, glaube ich, auch der eine oder andere smarte Fondsmanager sich die Hände reibt und sagt, das ist jetzt genau die Challenge, die wir suchen, weil darin steckt dann auch der Profit für die Zukunft.
Was ich mich jetzt gefragt habe, als die Pläne und die Pakete vorgestellt wurden, ist, wie kann jetzt eigentlich eine gute Partnerschaft gelingen zwischen den öffentlichen Investitionen und den Chancen für private Investments? Also wie schlägt man da jetzt am besten die Brücke und nutzt diese Chancen auch für sich?
Also ich denke jetzt mal, so aus der staatlichen Sicht kommt, hat man ja da durchaus schon ganz gute Erfahrungswerte. Denn da hat man ja eben mit dem EIF, mit der KfW ja Einrichtungen gefunden, die dann Teams, in dem Fall sind es VC-Fondsteams, nach einem Auswahlprozess, der irgendwo auch immer feiner ziseliert wird, Teams auszuwählen, die dann dieses Geld klug ausgeben. Und aus meiner Sicht ist das schon auch ein Weg, der jetzt für große Infrastrukturprojekte durchaus sinnvoll sein kann, weil ich im Grunde so einfach das Wissen, das unternehmerische Wissen, das Netzwerk und einfach auch die personellen Ressourcen der Privatwirtschaft ganz klug ansteuern kann und nutzen kann.
Ja, und jetzt haben wir schon über die neuen Möglichkeiten, über die neuen Chancen gesprochen. Der PE-Markt, kann man ja wahrscheinlich so sagen, befindet sich immer noch halbwegs in einer Flaute. Also 2022 haben wir einen deutlichen Rückgang erlebt und 23, 24 hat sich da schon was getan. Wir kämpfen uns zurück, aber wir sind noch nicht ganz wieder da, wo wir hinwollen. Was würdet ihr sehen als die größten Hürden, Hindernisse, die jetzt aktuell noch bestehen und an denen jetzt dringend gearbeitet werden sollte?
Also ich glaube, das zentrale Thema ist, dass wir DPI brauchen. Also es wird einfach ohne Exits und Rückflüsse an Investoren sich auch längere Zeit nicht so richtig was bewegen. Und wir haben natürlich noch eine weitere Entwicklung, und das ist, dass eben die Amerikaner sich als Investoren aus Europa doch ja nicht wirklich zurückgezogen haben, aber doch deutlich zurückhaltender sich zeigen. Und diese beiden Faktoren, die sind ganz bestimmt wesentliche Ursachen, wenn es um die Frage geht, wo kommt eben auch weiteres Geld her. Man muss aber auch sagen, die PE-Welt hat schon immer noch ganz ordentlich Dry Powder. Die Fonds sind wirklich gut aufgetankt worden und haben eigentlich eher in den letzten 2 Jahren auf der Investmentseite sich eher etwas zurückgehalten, sodass viele Investoren sagen, so, wann geht es jetzt hier eigentlich mal so richtig los? Und wann fängt ihr an zu deployen? Wir sitzen hier auf den Commitments, aber noch ist nichts investiert worden. Also da gibt es durchaus auch einen Investmentdruck. Problem ist, wie gesagt, DPI, es gibt viele PE-Fonds, gerade so mittelständische PE-Fonds, die auf ziemlich reifen Portfolien sitzen, wo einfach Unternehmen eine gute Entwicklung hinter sich haben, wo auch die Eigentümer, also die PE-Manager, im Grunde alles, was sie einbringen konnten, eingebracht haben. Und insofern da jetzt einfach nur ein Käufer gefunden werden muss. Und im Moment ist die Kauflaune in Europa noch nicht entfacht. Vielleicht wird aber auch da so ein bisschen ein Knoten gelöst, wenn wir jetzt dieses Sonderkonjunkturprogramm umgesetzt bekommen.
Wobei da auch mein Gefühl jetzt gerade nicht wäre, dass alle irgendwie so eine Schockstarre sind. Also es werden schon auch Investments gemacht, aber wie du richtig sagst, Zelda, das ist eher so die Frage, wann wird mal was verkauft? Ja, also ist es genug Geld da? Also gerade die institutionellen Investoren haben natürlich auch einfach noch Geld auszugeben. Ne? Die Mittel wollen deployed werden, auch sinnvoll angelegt werden. Ich glaube, je nach Branche und Ausrichtung gibt es auch gute Anlageopportunitäten, ja, also gute Investitionsopportunitäten. Aber am Ende zählt natürlich auch der Exit. Irgendwann muss Geld zurückgespult werden, damit es auch für den Fondsmanager gut läuft, der nächste Fonds gut geraced werden kann und so weiter und so fort. Der Wettbewerb unter den Fondsmanagern hat auch zugenommen. Auch die Erwartungshaltung von Investoren, die sagen, okay, ich habe Geld, ich investiere auch. Ich will dafür aber auch was sehen. Ja, ihr müsst mir ein schlüssiges Konzept vorlegen. Wie unterscheidet ihr euch auch im Vergleich zu den Mitbewerbern? Ja, die Fondsmanager werden auch immer spezieller im Zuschnitt. Ja, also da ist relativ viel Dynamik drin aus meiner Sicht.
Sehr spannend. Und wenn wir jetzt nochmal auf das Thema kommen, wir bräuchten eigentlich mehr Exits im Markt. Würdet ihr sagen, das liegt noch primär an den Bewertungsdifferenzen, die ja sehr lange auch den Markt geprägt haben, dass auch zu hohen Multiples eingestiegen wurde vor und in 22 und dass da Seller und Buyer noch zu weit auseinander liegen, wo jetzt vielleicht auch die aktuelle Zinsentwicklung ganz positiv vielleicht auch ist, oder hat das auch noch andere Gründe?
Na, ich glaube, in erster Linie jetzt den Grund, dass wir jetzt 3 Jahre Rezession hatten und ein Käufer vielleicht nicht mit derselben Zuversicht heute kauft, wie er es vielleicht vor einigen Jahren noch getan hat, im Zuversicht in den Markt, in einen wachsenden Markt. Es ist immer schwierig, in dann rückläufige Märkte zu investieren. Das machen PE-Fonds im Allgemeinen nicht gern. Ich meine, Andreas hat eben schon gesagt, eine gewisse Dynamik gibt es ja. Was man positiv verzeichnen kann, ist, dass zum Beispiel Continuation Funds nicht mehr so dieses Geschmäckle haben wie vor vielen Jahren. Das finden heute auch Investoren gar nicht so schlecht, wenn es ein konkretes Konzept gibt, wie man das Unternehmen von da, wo es ist, auf das nächste oder übernächste Level führt in einem solchen Continuation-Fonds. Man sieht auch, dass es eine Demokratisierung dieser Asset-Klasse gibt, dass wir mehr und mehr Retail-Investoren sehen, dass es einfach mehr und mehr Produkte angeboten werden, die dann ermöglichen, auch kleineren und Kleinstinvestoren hier zu partizipieren an dem Growth in diesem Markt. Also das sind, glaube ich, mal positive Entwicklungen. Aber es ist ganz klar, so richtig anspringen wird die Maschine wahrscheinlich erst dann, wenn wir in Deutschland auch wieder ein sichtbares Wachstum erzeugen.
Ja, vielen Dank. Wir haben eben schon gehört, die Fonds werden immer spezialisierter, immer nischiger. Was würdet ihr denn jetzt speziell Emerging Management Teams raten? Wie schafft man es, sich trotz mangelndem Track Record in diesem sehr herausfordernden Markt zu behaupten?
Sehr gute Frage. Wahrscheinlich, wenn wir dafür die passende Antwort haben, da müssen wir selber nochmal einen Fonds als Zeithessel gründen. Ja. Also ich glaube, so pauschal ist das schwer zu sagen. Ich glaube, man kommt natürlich über einen regionalen Fokus, aber vor allem über eine Branchenexpertise heraus. Also du wirst dich sehr fokussieren auf bestimmte Themen und hast dann die Experten um dich herum. Ja? Und dann wirst du auch dem Investor ganz klar darstellen können, warum du jetzt für das Thema hältst, zum Beispiel die Anlaufstelle bist oder das Defense Tech. Das habe ich schon vor 3 Jahren antizipiert und beschäftige mich seitdem nonstop und habe vielleicht schon auch 2, 3 gute Investments in dem Bereich gemacht. Und ich glaube, das sind so die Stories, die wir jetzt mehr sehen werden. Und ja.
Na, ich glaube, also man darf, glaube ich, feststellen, dass es gar nicht so sehr viele Emerging Managers im PE gibt. Also wirklich neue Fonds in den letzten Jahren sind da eigentlich nur wenige entstanden. Ja, das hat bestimmt nicht damit zu tun, dass da niemand Lust drauf hat, sondern es hat vor allen Dingen damit zu tun, dass es einfach wirklich anspruchsvoll ist, in diesem reifen Markt Tritt zu fassen. Und ich sag mal, in den höheren Regionen, da glaube ich, ist so oder so auch wenig Bewegung. Emerging Manager würden heute, wie Andreas gerade sagt, mit einer ganz besonderen Branchenexpertise, einem besonderen Sektorenfokus und vielleicht auch einem Netzwerk, das sie mitbringen, in ein Thema hineingehen, das heute eine hohe Relevanz hat und viel Wachstum verspricht. Also, ja, wir haben ja jetzt zuletzt gesehen, dass viel in KI investiert wurde und es dafür Dedicated Funds gibt. Das Ähnliches jetzt im Blick auf die Rüstung, auf Infrastruktur zum Teil schon geschehen ist, zum Teil aber dann jetzt auch passiert. Und die Herausforderung wird einfach sein, da ein höheres Maß an Glaubwürdigkeit, an Connection am Markt anzubieten, als das bestehende Fonds schon können. Und dann kommt eben hinzu, komme irgendwie an das Geld. Also ich glaube, wenn ich heute als Emerging Manager beginne, dann würde ich nicht nach den Sternen greifen wollen, sondern würde eben sagen, mit einem soliden Ziel, was die Fondsgröße angeht, mal in ersten Investments unter Beweis stellen, dass ich das gut mache, dass ich rankomme. Also und dafür gibt es auch Beispiele. Ja. Also Sophora Capital hat das zum Beispiel, finde ich, sehr gut gemacht. Da kann man das sehen. KKA macht das ganz gut vor. Das sind ja Teams, die sich jetzt neu etabliert haben, die natürlich alles erfahrene Manager sind, aus anderen Häusern hervorgegangen sind, aber sich jetzt ihre eigene Legacy aufbauen.
Vielleicht noch kurz zum Thema Infrastruktur. Das ist ja auch eines der Zukunftsthemen, ne, wo es einfach ganz viel Bedarf gibt, aber gleichzeitig auch ein Feld, was sehr kapitalintensiv ist. Ne. Das ist natürlich für so neue Teams besonders schwer, dann hinreichend Kapital zu raisen, um da auch Unterschied zu machen. Ja, deshalb, auch da hängt es wieder sehr vom Thema ab, aber ja, ein paar werden es sicherlich schaffen.
Vielen Dank euch beiden. Das war ein sehr interessanter Überblick. Vieles von dem, was wir jetzt besprochen haben, sind natürlich Themen, mit denen sich derzeit alle vor Jurisdiktionen rumschlagen. Gewissermaßen sitzt man hier im selben Boot. Bei uns in Deutschland kommt jetzt auch erschwerend etwas hinzu. Und zwar losgetreten von der Finanzverwaltung in München sind jetzt seit einigen Jahren in Deutschland 2 massive steuerliche Sonderprobleme für die PE-Branche entstanden. Zum einen geht es um die Abgrenzung zwischen Vermögensverwaltung und Gewerblichkeit und zum anderen um die Frage, wo der Ort der Geschäftsleitung bei grenzüberschreitenden Strukturen liegt. Andreas, magst du mal die Hintergründe rund um die Diskussion zur Abgrenzung von Vermögensverwaltung und Gewerblichkeit erklären?
Ja, vielleicht nur so eine kurze politische Vorbemerkung. In den letzten Jahren hat sich in dem Programm ja hier und da wiedergespiegelt, dass man mehr für den Standort Deutschland, Innovationsstandort Deutschland tun möchte. Und es gab vermehrt politische Signale. Teilweise hat sich das ja auch wirklich in konkreten Gesetzen wiedergespiegelt. Stichwort Umsatzsteuerbefreiung der Management-Fee, also ein harter Kampf über Jahrzehnte, aber irgendwann hat das dann Früchte getragen. Also es gibt sozusagen einerseits seit vielen Jahren eine politische Bestrebung, den Innovationsstandort Deutschland zu fördern und zu unterstützen. Und dann kommt auf einmal dieses kleine gallische Bundesland aus dem Süden Deutschlands und vertritt im Grunde in der praktischen Anwendung ein diametral anderes Bild. Ja, also Themen, die gerade in München eigentlich für viele Jahre sehr beständig gelebt wurden. Ja, also die Bayern waren immer als sehr verlässliches Bundesland bekannt. Also gerade die Finanzämter in München, jeder wusste, was zu tun ist in Betriebsprüfungen und so weiter. Also nicht nur die steuerliche Strukturierung der Fonds, sondern eben auch hinterher die Umsetzung in den Steuererklärungen, das war alles eingeschwungen. Ja. Und wir konnten noch nicht so richtig identifizieren, woran es eigentlich liegt. Aber auf einmal gab es Themen wie das Thema mit der Vermögensverwaltung versus Gewerbebetrieb oder auch andere Themen bis hin zur Carry-Besteuerung, wo auf einmal Auffassungen vertreten werden, die wir so in anderen Bundesländern eben nicht sehen. Und das ist natürlich in der Rechtsanwendung schwierig, Fondsmanagern klarzumachen, dass in Bayern jetzt einfach die woanders läuft, ja, wo hingegen wir ja in den Bundesländern alle in die gleichen Bundesgesetze schauen. Das ist etwas schwer zu konsumieren. Aber um deine Frage auch einmal zu adressieren, also historisch waren die allermeisten Fonds Vermögensverwaltung ausgestaltet, auch die PE-Fonds. Und das wäre insofern ein guter Status. Wir können das gleich nochmal ein bisschen vertiefen, aber um es grob einzuordnen, als dass bei ausländischen Investoren keine Steuererklärungspflichten für die Investoren in Deutschland entstanden sind. Ja, das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Helder hat es vorhin schon gesagt. Wir haben in den letzten Jahren eigentlich einen hohen Kapitalappetit auch aus dem Ausland, insbesondere in den USA, gehabt. Man hat Europa eigentlich als interessanten Investitionsstandort auch wahrgenommen. Das ist vielleicht in der Tendenz etwas rückläufiger, wo im Übrigen auch diese Tendenz hier aus Bayern eine gewichtige Rolle spielt. Also es gibt kaum Fundraisings, wo nicht gefragt wird, was ist denn da bei euch los? Ja, aber das war eigentlich historisch immer der Steuerstatus, den man angestrebt hatte, Vermögensverwaltung. So, bei einem gewerblichen Fonds ist es allerdings so, dass ein Investor, eben auch ein ausländischer Investor in Deutschland, Steuererklärungen abgeben muss für diese Beteiligung, für die Einkünfte, die aus diesem gewerblichen Fonds erzielt werden. Das muss nicht zwangsläufig steuerlich große Nachteile mit sich bringen, aber es ist für die meisten ausländischen Investoren schon ein Showstopper. Ja, beziehungsweise man braucht für diese Anforderungen dann neue Lösungen, die es bisher nicht gab. Und ganz tragisch ist es natürlich, wenn ein Fonds glaubte, vielleicht sogar auch abgesichert durch eine verbindliche Auskunft mit dem zuständigen Finanzamt, dass man vermögensverwaltend ist. Ja, und dann kommt hinterher die Betriebsprüfung oder noch schlimmer die Steuerfahndung und sagt, naja, ihr seid ja hier gewerblich. So. Und dann muss man sich dem Thema sozusagen auf einer sehr unschönen Weise begegnen. Hinzu kommt noch, dass es sehr, sehr wenig Rechtsprechung für die Frage gibt, ob ein typischer Fonds vermögensverwaltend oder gewerblich ist. Die Rechtsprechung, die es dazu gibt, zeigt aber, dass die Richterschaft da eher kritisch drauf schaut und im Zweifel das Pendel pro Gewerblichkeit ausschlägt. Ja. Und da weicht man in der Rechtsprechung, die es dazu gibt, ab von der Verwaltungsanweisung, die wir dazu haben, wo gewisse Kriterien festgelegt werden, nachdem wir uns auch in der Beratung und unsere Mandanten, die Fondsmanager, auch in der praktischen Handhabung richten. Ja, das ist eigentlich so die schwierige Gemengelage.
Andreas, du sprichst ja jetzt von Verwaltungsanweisungen. Vielleicht kurz für unsere Zuhörer. Damit ist der sogenannte PE-Erlass aus dem Jahr 2003 gemeint. Und das BMF konkretisiert hier die Abgrenzung der Vermögensverwaltung vom Gewerbebetrieb anhand spezifischer Kriterien. Und die Finanzverwaltung zieht diese Kriterien jetzt als Prüfungsmaßstab heran, um zu entscheiden, wie die Tätigkeit des PE oder VC-Fonds steuerlich einzuordnen ist. Die Kriterien selbst müssen ihrerseits jetzt aber durch die Finanzverwaltung ausgelegt werden, sodass auch durch das BMF-Schreiben ja keine 100% sichere Einordnung möglich ist. Diese Unsicherheit ist jetzt durch die von dir, Andreas, beschriebene Entwicklung nochmal größer geworden. Wie können Fondsmanager darauf denn jetzt reagieren?
Ja, also was wir historisch schon immer gemacht haben, dass wir verbindliche Auskünfte abstimmen, indem der Sachverhalt für die Struktur und wie man das hinterleben wird, dezidiert runtergeschrieben ist. Wenn das dann einmal bestätigt wird, hat man schon mal einen sehr großen Komfort. Ja. Wir sehen aber auch und haben das eben jetzt auch in der Strukturierungspraxis der letzten, weiß ich nicht, 2 Jahre vermehrt. Also wir haben historisch schon häufig gewerbliche Fondsstrukturen errichtet, aber tatsächlich in den letzten Jahren noch mehr. Ja. Da braucht man, wie gesagt, andere Lösungen dafür. Kann Helder gleich, glaube ich, auch noch ganz viel dazu beitragen, weil das ja das täglich sozusagen macht, aber wir kennen durchaus eine Tendenz, um extrem vorsichtig zu sein, dass man gleich mit einer gewerblichen Struktur startet. Wenn man das aber aus Gründen nicht möchte, also ich habe jetzt auch gerade 2 Fondsstrukturierungsprojekte, wo wir auch vermögensverwaltende Strukturen errichten wollen mit einem besonderen Zuschnitt, das funktioniert aus meiner Sicht nur noch über eine verbindliche Auskunft. Ja. Und das natürlich dann hinterher im täglichen Doing diese Struktur auch so gelebt wird, wie sie in dem Antrag beschrieben wird.
Helder, kannst du vielleicht nochmal zusammenfassen, was eigentlich die maßgeblichen Unterschiede zwischen einer vermögensverwaltenden und einer gewerblichen Struktur sind? Und vielleicht auch, warum Unsicherheit in diesem Bereich für PE-Fonds so brandgefährlich ist?
Bei der vermögensverwaltenden Struktur handelt es sich eigentlich so dem Zielbild nach um eine Struktur, wo Manager sich im Wesentlichen darauf beschränken, Investitionen zu tätigen, sich im Beirat des Portfoliounternehmens durchaus auch zu engagieren, aber nicht in wirklich intensiver Form sich auf Portfolioebene zu engagieren. Das ist bei gewerblichen Fonds anders. Bei gewerblichen Fonds habe ich die Möglichkeit, und das ist auch der Grund, warum es die Manager vermehrt tun, mit deutlich umfassenderem Aufwand in die Portfoliogesellschaften hineinzuwirken, auch in die Geschäftsführung hineinzuwirken und dort einen deutlich größeren Einfluss zu nehmen, als sie das eben im vermögensverwaltenden Status können. Ergänzend zu dem, was Andreas sagte, ich glaube, die Schwierigkeit, die sich eben aus dieser Abgrenzung ergibt, oder Abgrenzungsnotwendigkeiten gibt es auch in anderen Ländern, aber wir sind in Deutschland halt, weil wir die Gewerblichkeit lieben, dann an der Gewerblichkeit hängt die Gewerbesteuer und die Gewerbesteuer ist im Grunde der Motor, der das hier alles treibt, sind wir also viel, viel früher dabei, das haben wir ganz typische Verhalten von PE-Fonds irgendwie in Gewerblichkeitsnähe zu bringen. Da jedenfalls kann man dann so ein Bestreben in diese Richtung erkennen. Da, wo die Amerikaner, die Luxemburger, die Engländer lange nicht an Gewerblichkeit denken, da haben wir schon diese Fantasien. Und Andreas hat es eben beschrieben, das ist eben deswegen eine große Herausforderung, weil eben dann ausländische Investoren, auch institutionelle Investoren, dann auf einmal in Deutschland steuererklärungspflichtig, steuerpflichtig werden. Ja, da reden wir auch über Pensionsfonds aus dem Ausland und mit vielen Pensionären dahinter. Für die ist einfach ein Konzept seit jeher immer fest verankert in ihrer Investmenthypothese. Und das ist eben, dass es zwei Ebenen der Besteuerung gibt. Auf Portfolioebene werden Steuern gezahlt oder auf Investorenebene werden Steuern gezahlt. Und so lief das auch viele, viele Jahrzehnte. Und so läuft es auch bis heute in den großen Fondsstandorten. Und wir in Deutschland, wir würden da gerne oder weichen davon ab, jedenfalls dann, wenn wir Fonds in die Gewerblichkeit hineintreiben. Weil wir nämlich drei Ebenen haben, neben der Portfolioebene und der Investorenebene eben auch die Fondsebene. Und das schreckt ab. Das ist für die Branche sicher ein Schaden, aber vor allen Dingen für unser Land ein Schaden, weil nämlich Kapital ein scheues Reh ist und ausländisches Kapital ein besonders scheues Reh. Wenn Pensionsfonds, Versicherungen aus anderen Ländern hier zur Ader gelassen werden, dann investieren die nicht in Deutschland. Und man muss sich einmal nur kurz vorstellen, wie wir das finden würden, wenn die Amerikaner morgen beschließen würden, nicht nur die Hilfe für die Ukraine einzustellen, sondern auch unsere Pensionäre, Versicherten und so weiter in den USA mal kräftig zu besteuern. Das ist nicht hilfreich und vielleicht auch die zentrale Herausforderung, was unseren Standort angeht.
Wenn man jetzt sagt, Kapital ist ein scheues Reh, dann gilt sicherlich, dass ausländische Investoren ein sehr besonders scheues Exemplar davon sind. Wie kann man Fonds denn jetzt strukturieren, um steuerliche Nachteile für ausländische Investoren zu vermeiden und sie nicht abzuschrecken?
Also ich glaube, der eine Weg ist, weiterhin vermögensverwaltende Strukturen aufzusetzen und mit einem gewissen Sicherheitsabstand die Manager auszustatten, was das Verhalten angeht und auf dem Wege weiter zu agieren und damit eben auf bekanntem Terrain zu agieren. Da haben wir aber eben die Herausforderung, dass viele große institutionelle ausländische Investoren nach den Erfahrungen in München da mit einer gewissen Skepsis dem Ganzen begegnen, weil sie einfach verunsichert sind, ob solch eine Struktur nicht irgendwann aufgegriffen wird und gechallenged wird und dann für viele Jahre man sich in Verfahren befindet und kein Geld hin oder her fließt.
Dazu kommt ja auch noch, wenn ich kurz noch ergänzen darf, dass man ja auch einen gewissen Wettbewerbsdruck hat. Ja, also auch die Investoren, je nach Phase auch, erwarten eigentlich auch, dass die Fondsmanager ein bisschen aktiver das Portfolio managen. Also wie gesagt, es kommt immer ein bisschen auf den Zuschnitt an, aber gerade jetzt in den Phasen, wo es vielleicht auch ein bisschen angespannter war und man eben auch weniger Exits sieht und so weiter, dann haben wir hier und da schon auch geortet, dass Investoren dann auch möchten, dass der Fondsmanager etwas tut. Ja, also das ist auch etwas, was sich dann wiederum mit den Anforderungen an die Vermögensverwaltung nicht so gut verträgt. Deshalb ist das auch nochmal ein wichtiger Punkt jetzt auch für künftige Strukturierungsfragen. Man sagt, gut, dann gehe ich vielleicht direkt in die Gewerblichkeit.
Genau, so, und wenn ich in einer gewerblichen Struktur bin, dann muss ich eben mit den Anforderungen umgehen, die ausländische Investoren an eine solche Struktur stellen. Die können sich häufig schon aufgrund ihrer eigenen Statuten gar nicht leisten, in Deutschland steuererklärungspflichtig zu werden. Also stellt euch vor, ihr habt den amerikanischen Teacher Pension Fund mit 50.000 kanadischen Lehrern und die beteiligen sich hier direkt in Deutschland in einem gewerblichen PE-Fonds. Und dann werden auf einmal alle kanadischen Lehrer in Deutschland steuererklärungspflichtig. Das will weder das dann in Deutschland zuständige Finanzamt, noch darf das überhaupt dieser Pensionsfonds. Das wäre ein völliges Nightmare. Der wird eben sagen, ich investiere nur, wenn ihr mir dieses Problem vom Hals schafft. So, und das ist schon ein ganz wichtiger Beweggrund, dann in einer solchen Struktur selber eine Lösung zu finden. Die Lösung besteht dann jetzt gar nicht neu, sondern auch schon seit vielen Jahren darin, dass es eine gesonderte Zugangsstruktur gibt für eine solche gewerbliche Struktur, in der die Steuererklärungspflichten in Deutschland dann auf eine Einheit konzentriert werden. Das ist eine Kapitalgesellschaft, die dann die Steuererklärungspflichten auf sich zieht und auf sich konzentriert und durch die dann praktisch das Geld durchfließt, in der Regel über eine darüber liegende Personengesellschaftsstruktur, in der dann die Investoren alle gebündelt sind. Und ja, auf dem Wege habe ich dann das Thema Steuererklärungspflichten in Deutschland ganz gut in den Griff bekommen, jedenfalls dann, wenn diese Zugangsstruktur nicht in Deutschland, sondern beispielsweise in Luxemburg angesiedelt ist. Mit den Herausforderungen, die sich ergeben aus den Münchner Fällen, also diese Zugangsstruktur, wie gesagt, gab es immer schon. Das, was durch die Münchner Ermittlungsverfahren natürlich in den Fokus geraten ist, ist die Frage, unter was für Voraussetzungen ist anzunehmen, dass diese Zugangsstrukturen ihren Ort der Leitung in Deutschland oder eben dort haben, wo sie ihn haben sollen, nämlich dann eben in Luxemburg oder anderswo.
Fakt ist jedenfalls, dass die bayerische Finanzverwaltung uns das Leben da nicht so leicht macht. Ja, und um den Punkt von eben auch nochmal aufzugreifen, wir stehen halt eben als Deutschland auch im Wettbewerb mit vielen anderen Ländern, bei denen man gut das Geld investieren kann. Ja, das ist, glaube ich, ein Punkt, den man auch in der ganzen Diskussion nicht vernachlässigen kann. Und ein Schaden ist gewissermaßen jetzt schon entstanden, aber man kann es noch korrigieren. Jetzt habe ich ganz schön auf die bayerische Finanzverwaltung eingedroschen, aber man muss natürlich auch immer mal einen Perspektivwechsel wagen. Ja? Die wollen uns ja auch nicht alle ärgern und stehen morgens auf und sagen, puh, wie kann ich jetzt den Kollegen hier das Leben schwer machen? Denn wie jede Medaille hat das ja zwei Seiten. Helda, willst du dazu vielleicht nur mal was sagen? Willst du der Verteidiger der bayerischen Finanzverwaltung sein?
Ja, ist aber so, dass die Menschen, mit denen wir zu tun haben in unseren Fällen, wenn wir beispielsweise verbindliche Auskünfte beantragen oder so. Das sind Menschen, die geben die Linie oder Richtung nicht vor, sondern die arbeiten mit dem, was sie haben. Und die verweisen auch sehr regelmäßig in den Diskussionen darauf, dass das Einzige, was sie haben, ein Erlass ist aus dem Jahre 2003. Und da steht naturgemäß auch nicht alles drin. Also ja, auch in 2003 konnte die Finanzverwaltung nicht in die Zukunft schauen, genauso wie sie es heute nicht kann und wie es niemand kann. Und ja, in dieser sehr aufgeheizten Stimmung, die es dann einfach in München durch diese Ermittlungsverfahren gibt, das ist ja dann nicht mehr nur die Finanzverwaltung oder das Finanzamt beteiligt, sondern da ist dann die Steuerfahndung beteiligt, da sind Staatsanwälte beteiligt und so weiter. In einer solchen Atmosphäre mag auch niemand für irgendwas Verantwortung übernehmen. Das ist nur zu verständlich. Und deswegen arbeiten die mit dem, was sie haben. Das ist der Erlass. Und was da nicht drin steht, steht nicht drin. Und dann wird sich häufig darauf zurückgezogen, dass im Zweifel für die Gewerblichkeit argumentiert wird. Das ist ein bisschen das Dilemma, in dem wir da stecken.
Okay, als Fazit könnte man jetzt vielleicht dazu sagen, dass es in Deutschland im internationalen Vergleich ungewöhnliche steuerliche Anforderungen bei Fondsstrukturen gibt, insbesondere natürlich, was die Gewerblichkeit betrifft. Wie können Manager denn diese Anforderungen erfüllen, ohne dass ihre Struktur für internationale Investoren unattraktiv wird?
Also ich glaube, was Helder auch gerade schon mal beschrieben hatte mit den gesonderten Zugangsvehikeln, also was da zentral ist, dass man eine Zugangsstruktur hat, die nicht von dem deutschen Fondsmanager orchestriert wird. Ja, das ist eigentlich, um es mal so high level zusammenzufassen, man hat halt auch andere Ansprechpartner und einfach eine andere Einheit, über die die Investoren dann am Ende investieren. Wichtig ist, dass das in Deutschland belegene Management halt operativ die Investments identifizieren kann, Investments durchführen kann und so weiter und so fort. Unabhängig davon, ob vielleicht ein Teil der Investoren, auch ein großer Teil sicherlich, dann über ein ganz eigenes Zugangsvehikel, das ist eher so eine Art Dachfonds, an die man da denken kann. Das ist jetzt nicht so, wie man das früher teilweise auch gemacht hatte, dass man eine Kapitalgesellschaft da einzieht, sondern dass man eher über eine Art Dachfondskonstruktion da reingeht, die auch komplett dann außerhalb von Deutschlands gemanagt wird. Das wäre ein Lösungsweg. Ja, es gibt natürlich auch Fälle, wo man sagt, das haben wir auch in der Vergangenheit schon gesehen, wo einfach bestimmte ausländische Investoren das Thema mit der Gewerblichkeit verstehen und sagen, gut, ich schaffe mir selber eine Lösung, wie ich potenzielle Erklärungspflichten fernhalte von mir, weil typischerweise haben diese Investoren auch Anforderungen zu erfüllen, ja, gegenüber eigenen Anlegern und so weiter. Das muss man alles im Blick behalten. Ganz generell kann man sagen, dass so ein Konstrukt wie die Gewerbesteuer ja total fremd ist im internationalen Vergleich. Ja, es gibt seit vielen Jahrzehnten, also sicherlich seit ich auf der Welt bin und halbwegs denken kann, der Prozess ist übrigens noch nicht abgeschlossen, da wird immer diskutiert, ob die Gewerbesteuer nicht abzuschaffen ist. Ja, es würde 1000 Probleme im Steuerrecht lösen, würde uns die Arbeit leichter machen, hätten wir wahrscheinlich auch mehr Freizeit. Aber das wird so schnell nicht kommen, ja, weil die Gewerbesteuer fließt eben in die kommunalen Kassen und die Umverteilung an anderer Stelle wäre dann größeres Unterfangen, an dem die Politik auch bislang immer gescheitert ist. Aber nur um das einzuordnen, Gewerbesteuer, das ist etwas, das hat man so in ganz, ganz wenigen Ländern. Und dann eben, Helder hat es vorhin schon gesagt, diese besonderen Anforderungen an die Gewerblichkeit. Ich glaube, kein oder jedenfalls sehr wenige Länder im internationalen Vergleich würden bei einem typischen Fonds-Setup auf die Idee kommen, dass das gewerblich ist oder sein kann. Ja, da sind wir wirklich völlige Exoten im Steuerrecht, auch in einem weltweiten Vergleich.
Ja, im Grunde muss man bei den Strukturen, um das vielleicht noch kurz zu ergänzen, einfach heute mehr denn je darauf schauen, ist das Team international aufgestellt? Gibt es tatsächlich echte, mit Substanz versehene ausländische Teammitglieder? Und ja, wenn man das hat, dann kann man durchaus solche Zugangsstrukturen auch in entsprechenden Ländern aufsetzen, denn dann kann ich sie ja nachweislich dort betreiben und verwalten, administrieren. Ja, große Rolle spielt bei diesen Strukturen jedenfalls nach Ansicht des FG München, dass die Investorenkommunikation und die Investor Relations dann eben auch aus einer solchen Zugangsstruktur heraus betrieben werden und nicht an der Struktur vorbei. So habe ich aber solch eine eigene Struktur im Ausland nicht oder beziehungsweise habe ich eine eigene Menschen dort nicht, ist mein Team halt eben doch ein rein deutsches Team, dann muss ich eben das tun, was Andreas gerade beschrieben hat. Dann muss ich mir überlegen, gibt es einen externen Dachfonds, Anbieter, der, wie das beispielsweise Moonfair macht, der sich Targets aussucht, in die als Dachfonds investiert, sich vorher natürlich die Investoren zusammensucht und dann eben eine solche Struktur, die wirklich von einem ganz externen Manager, Administrator betrieben wird. Und wenn ich so jemanden habe, dann kann ich dem anbieten, dass über ihn, über seine Struktur dann Investments in meinen Fonds hineingehen. Diese Strukturen sind für deutsche Fondsmanager immer erstmal gewöhnungsbedürftig, weil das einfach bedeutet, ich gebe ein Stück weit hier das Verhältnis zu meinen Investoren aus der Hand. Ich kann eben den Dachfondsanbieter nicht anweisen, irgendwas zu tun. Das verbittet der sich auch. Das sind dann seine Investoren, wenn die Investoren über seine Plattform kommen. Und das muss ich dann als Manager des deutschen Zielfonds schlucken und akzeptieren. Die Kehrseite ist eben dann habe ich auch eine robuste Struktur und muss mir über Angriffe aus der Finanzverwaltung vielleicht nicht ganz so viele Sorgen machen.
Kommen wir vielleicht nochmal zurück auf das, was Andreas, du eben angesprochen hast. Also was an politischen Initiativen jetzt für den PE-Markt wünschenswert wäre. Hier könnten natürlich die großen Finanzpakete eine echte Chance sein, um Kapital gezielt in die richtigen Investitionsbereiche zu lenken. Gleichzeitig bleibt aber natürlich die große Frage, ob es gelingt, das Umfeld so zu gestalten, dass die Investoren wieder langfristig Planungssicherheit und vor allen Dingen Zuversicht in den deutschen Markt gewinnen. Stichworte hier wieder Gewerbesteuer und Ort der Leitung. Wie schätzt ihr denn die Chancen ein, dass die neue Bundesregierung, dann jetzt wohl unter Friedrich Merz, nicht nur Kapital mobilisiert, sondern auch die strukturellen Hürden abbaut, die Deutschland für Investoren im internationalen Vergleich weniger attraktiv gemacht haben?
Nun, also jetzt sind ja erstmal die Karten neu gemischt. Und ich glaube, wenn man vor 8 Wochen antizipieren hätte wollen, dass wir eine Regierung haben können oder werden, die mal 1 Billion Euro zur Verfügung stellt, damit es an verschiedenen Stellen im Land weitergeht, dann hätte man das vermutlich weit von sich gewiesen und sich gar nicht vorstellen können. Das scheint ja jetzt auf dem Weg zu sein. Und ich glaube, man hat einfach erkannt, auch in der Politik erkannt, dass was passieren muss im Land. So, und das ist jetzt nicht nur erkannt worden, sondern es ist jetzt tatsächlich auch was schon passiert. Etwas, was viele, glaube ich, im Land überrascht hat, was sich aber auch viele gewünscht haben. Und ich halte das für gar nicht ausgeschlossen, dass ja eine Regierung, wenn sie dann zustande kommt, in der sich abzeichnenden Art, eben auch erkennt, Mensch, ich kann, ohne dass ich weiteres Geld in die Hand nehme, vielleicht Kapital aus dem Ausland und Potenzial, das damit verbunden ist, heben. Und ich brauche eigentlich nur für sichere Verhältnisse sorgen. Da gibt es Ansätze und Überlegungen, die die letzte Regierung schon auch in einen Gesetzentwurf und Zukunftsfinanzierungsgesetz hineingeschrieben hat, in dem sie nämlich gesagt hat, okay, Investmentfonds, die sind im Grunde eigentlich, da nennt man das nicht gewerblich, sondern da spricht man von einer aktiven unternehmerischen Bewirtschaftung. Und man hat im Grunde diese aktive unternehmerische Bewirtschaftung dann auf Fälle beschränkt, wo eben es zu einem schnellen Beteiligungshandel kommt. Und ansonsten ist man dann eher, so jedenfalls wurde der Entwurf verstanden in der Branche, auf recht festem Boden unterwegs. Das wäre sicher ein Weg, wäre schön, wenn der weiter beschritten würde und wenn vielleicht ein solches Gesetz tatsächlich dann auch verabschiedet würde, würde der Branche sicher helfen. Dass man bei der Abgrenzung Gewerblichkeit, Vermögensverwaltung sich ganz große Hoffnung machen kann, das weiß ich nicht, aber ja, nichts ist unmöglich. Und vielleicht eben in einer Stimmung und einer Dynamik, die jetzt wir uns wünschen, insgesamt in unserer Gesellschaft, kommt man vielleicht sogar an dieses undenkbare Thema heran und löst da was. Aber da wäre ich jetzt nicht overly hopeful, würde ich mal sagen. Ja. Das, was ich mir vorstellen kann, ist, dass wir ein besseres Verständnis bekommen davon, was den Ort der Leitung angeht als Thema. Das könnte man im Verwaltungswege, auch im gesetzgeberischen Wege lösen, sodass man da Klarheit hat und Trittfestigkeit hat. Also auch denkbar. Ich weiß, es gibt in der Finanzverwaltung auch Überlegungen dazu, wie man damit umgehen kann. Aber ich glaube, da ist nichts Konkretes im Moment zu sehen.
Also ich bin ja auch eher chancenorientiert und ich hoffe jedenfalls darauf, dass aus ganz vielen Gründen ein Ruck durchs Land geht, der viel positive Energie, Innovationsfreude und so weiter freisetzt. Also die Hoffnung stirbt zuletzt, wie man so schön sagt. Also das ist definitiv meine Hoffnung und auch meine Erwartung. Es muss jetzt auch so ein Impuls kommen, sonst verlieren wir halt zu viel aus deutscher Perspektive. Und das gilt ganz sicherlich auch für all die Maßnahmen, die wir halt teilweise auch in der Vergangenheit schon diskutiert haben. Was ein Investor halt wirklich meidet, wie der Teufel das Weihwasser, ist Unsicherheit. Ja, und da haben wir tatsächlich in den letzten Jahren relativ viel Unsicherheit gestreut. Also wir haben über viele Punkte heute schon gesprochen. Es gibt, wie erwähnt, auch positive Signale, ne? Stichwort Umsatzsteuerbefreiung auf Management-Fee. Aber das hat halt auch wirklich Jahrzehnte gedauert, ja, obwohl dann man aus einer europarechtlichen Perspektive das durchaus schon seit langer Zeit hätte implementieren können, vielleicht auch müssen, so. Und deswegen kann man wirklich nur hoffen, was Helder auch gerade schon erwähnte, dass man auch verwaltungsseitig da ein bisschen zur Ruhe beiträgt, ja, so wieder die Themen zurück in die Mottenkiste packt und wir einfach wieder besser planen können going forward, dass der Innovationsstandort Deutschland und Investitionsstandort Deutschland einfach auch wieder attraktiv ist. Ja, sonst verspielen wir halt auch zu viel Kredit. Deutschland ist also nicht nur für diese Themen, auch natürlich politisch echt gebraucht in Europa. Ja, wir sind eine zentrale Stütze und ich glaube, da kommt jetzt vieles zusammen und wir können jetzt sehr, sehr vieles richtig machen Und wir können jetzt relativ viel vergeigen. Das werden wir jetzt in den nächsten Monaten sehen, in welche Richtung wir an dieser Weggabelung laufen.
Das ist doch ein sehr schönes Fazit für unsere Unterhaltung heute. Vielen Dank, dass ihr beiden dabei wart und wir freuen uns schon auf die nächste Folge.
Vielen Dank euch. Hat Spaß gemacht.
Herzlichen Dank.